Hallelujah. Hallelujah. Das Allerwichtigste für eine Gemeinde ist die Gegenwart Gottes. Das ist das Allerwichtigste. Gott will unter uns wohnen, weil nur er kann uns berühren, verändern, freisetzen, heilen und uns prägen und uns hineinbringen in das Bild Jesu. Wir können das nicht. Das ist ein übernatürliches Werk. Und es geschieht durch die Berührung seiner Gegenwart und durch nichts anderes. Nicht durch Programme und nicht durch irgendwelche Dinge, die wir Menschen tun können. Es ist übernatürlich. Es muss der Heilige Geist wirken. Und der Heilige Geist wirkt nicht einfach so. Er braucht Bedingungen. Und wo wir diese Bedingungen studieren im Worte Gottes und ernst nehmen und versuchen, da immer mehr drauf einzugehen, da kommt der Heilige Geist und breitet sich aus und bekommt Freiheit. Gott sucht Orte, wo er wohnen kann. Er hat kein Interesse an Programmgemeinden, an Gemeinden, die ein schönes, perfektes Programm machen, um irgendwie ein paar Fremde zu beeindrucken. Gott hat kein Interesse an so etwas. Er will ein Volk haben, das ihn anbetet im Geist und in der Wahrheit. Nicht nur die äußerliche Form, das Herz muss stimmen, im Geist und in der Wahrheit. Danach sehnt er sich, und wo er Menschen findet, die das auch anstreben, dort bekommt er Raum und kann wunderbare Dinge wirken. Lass uns einmal zur 2. Chronik gehen. Kapitel 5, und wir lesen hier diese wunderbare Begebenheit, als der Tempel eingeweiht wurde. Erinnert euch daran, baut mir ein Heiligtum, damit ich in eurer Mitte wohnen kann. Erst hatten sie das Provisorium in der Wüste, dann später hatten sie ein richtiges Haus aus Stein. Wir lesen dort in der Mitte von Vers 12, wir sehen dort die Leviten mit Zimbel, mit Harfen, mit Zittern, die an der Ostseite des Altars standen, und bei ihnen etwa 120 Priester, die auf Trompeten trompeteten. 120 Trompeten. Hast du eine Vorstellung, was das bedeutet? Vers 13, und es geschah, als die Trompeten und die Sänger wie ein Mann waren, um eine Stimme hören zu lassen, den Herrn zu loben und zu preisen. Und als sie die Stimme erhoben mit Trompeten und Zimbeln und Musikinstrumenten beim Lob des Herrn, denn er ist gütig, dann seine Gnade währt ewig, da wurde das Haus des Herrn mit einer Wolke erfüllt. Und die Priester konnten wegen der Wolke nicht hinzutreten, um den Dienst zu verrichten. Was war diese Wolke? Denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes. Sie haben sich ausgestreckt nach Gott, sie haben sich ihm hingegeben, sie haben ihm Raum gemacht, und er kam und erfüllte das Haus mit seiner Herrlichkeit. Die Herrlichkeit Gottes in der Versammlung. Das ist das Ziel. Und jede Gemeinde, die aufhört, danach zu streben, wird anfangen zu sterben. Jede Gemeinde, die aufhört, danach zu streben, wird beginnen zu sterben. Erst langsam, und man merkt es kaum, und dann immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und der Heilige Geist zieht sich zurück. Und wenn Sie auch jeden Sonntag beanspruchen, das Wort Gottes, wo es heißt, wo zwei oder drei versammeln sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter Ihnen, er ist nicht mehr da. Weil Sie nicht wirklich in seinem Namen versammelt sind, sondern weil Sie versammelt sind in Ihrem eigenen Namen oder im Namen Ihrer Konfession oder im Namen eines Programmes oder irgendetwas. Im Namen des Herrn versammelt zu sein heißt, für ihn, mit dem Verlangen, ihn zu ehren, ihn zu erfreuen, ihm wohlgefällig zu leben. Anbetung ist ein Lebensstil. Anbetung ist nicht nur am Sonntagmorgen Lieder zu singen. Unsere Taten, unsere Worte, unsere Arbeit, all das ist Anbetung. Und wenn das nicht Anbetung ist, dann nützen auch die Lieder am Sonntagmorgen nichts. Anbetung ist eine Haltung. Es ist ein Lebensstil. Und aus dem heraus singen wir und spielen wir und ehren ihn und machen ihn groß. Und dann kommt er. Und dann bestätigt er das, was wir tun. Und wir sind ganz am Anfang in diesem, ganz am Anfang. Gott will mit Macht kommen. Er will sie erweisen. Er will große Taten tun. Er will Menschen freisetzen, das Joch brechen, das fremde Joch auf ihren Schultern. Will sie heilen, will sie in Brand setzen für ihn. Hass geben auf Sünde. Er will mächtige Wunder tun. Das ist normal für Gott. Aber an so wenigen Orten darf er Gott sein. Und man hat ihn domestiziert und ihn zurechtgestutzt in eine Form, wie Menschen meinen, wie es ihnen passen soll. Und Gott sucht Orte, wo er angebetet wird im Geist und in der Wahrheit. Und da gibt er Zeichen seiner Gegenwart, Zeichen seiner Herrlichkeit, Zeichen seiner Macht. Und das ist es, worum es geht. Dafür sind wir da. Das ist das Ziel. Gott will wohnen bei den Menschen. Der Himmel kommt auf die Erde. Um das geht es. Und hier sehen wir, wo diese Einheit kommt. Die Instrumente und die Stimmen, alles kommt zusammen zu einem Sound, zu einer Stimme. In dieser Einheit kommt die Herrlichkeit des Herrn. Und wie erreichen wir diese Einheit? Wie kommt die zustande? Müssen wir mehr üben und wir kommen dreimal die Woche zusammen und lernen zusammen zu singen, lernen zusammen irgendwie zu spielen? Das hat nichts mit Technik zu tun. Es hat etwas mit Herz zu tun und mit nichts anderem. Es hat etwas nur mit dem Herzen zu tun. Lass uns einmal zu Römer Kapitel 15 gehen. Römer Kapitel 15. Vers 5. Der Gott des Ausharrens und der Ermunterung aber gebe euch, gleichgesinnt zu sein untereinander, Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Mund den Gott und Vater unseres Herrn Jesus verherrlicht. Was haben wir in Chronik gelesen? Eine Stimme, Instrumente und alles ging zusammen, es war eine Stimme. Und dasselbe finden wir hier wieder. Einmütig mit einem Mund den Gott und Vater unseres Herrn Jesus verherrlicht. Deshalb nehmt einander auf, wie auch Christus euch aufgenommen hat, zu Gottes Herrlichkeit. In einer wirklichen Einheit der Herzen, in einer Einheit des Geistes kommt die Herrlichkeit Gottes. Hier ist das genau dasselbe beschrieben wie in der Stelle im Alten Testament. Gott hat sich nicht geändert. Wenn wir die Bedingungen erfüllen, dann kommt er und dann erweist er sich übermächtig. In einer außergewöhnlichen Weise. Und er tut Dinge in uns und er tut Dinge mit uns und er tut Dinge für uns und durch uns für seine Ehre. Das ist Gemeinde. So, es hat etwas zu tun, diese Einheit im Geist, dieses Raummachen für die Herrlichkeit Gottes, hat etwas zu tun mit unserer Hingabe an den Herrn und es hat etwas zu tun mit unseren Beziehungen untereinander. Wir sind immer noch bei dem Thema Gebet für Schutz und Gebet für Durchbrüche. Und der Feind wird in Einheit geschlagen oder er wird nicht geschlagen. Er wird in Einheit geschlagen. Lass uns gehen zu Philipperbrief, Kapitel 1. Wandelt nur würdig des Evangeliums des Christus, damit ich, sei es, dass ich komme und euch sehe oder abwesend bin, von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist und mit einer Seele zusammen für den Glauben des Evangeliums kämpft und euch in nichts von den Widersachen erschrecken lasst, was für sie ein Beweis ihres Verderbens ist, aber eures Heils. Wenn die Gemeinde durch das Wirken des Heiligen Geistes, durch die Überführung von verkehrten Haltungen, Unabhängigkeit und Großseinwollen und Einfluss und Macht und Ehre suchen bei Menschen, wenn das alles rauskommt, wenn der Heilige Geist diese Einheit der Herzen machen kann, dann kommt die Herrlichkeit Gottes, dann kommt Gott in unsere Mitte. Und diese Einheit Und diese Kühnheit und Furchtlosigkeit, die daraus kommt, ist der Beweis für die Mächte der Finsternis ihres Untergangs. So, bevor die Schlacht überhaupt losgeht, legen wir Beweise vor, dass sie keine Chance haben. Sie brauchen Beweise, sie brauchen nicht Worte, sie brauchen Realitäten. Und wenn sie die sehen, wissen sie, sie haben ausgespielt. Sie haben keine Macht mehr. Die Einheit der Gemeinde ist ein Beweis für den Feind, für die Mächte der Finsternis, dass sie keine Chance haben. Dass sie machtlos sind, dass sie das Feld räumen müssen. Und das wollen wir sehen und das will Gott sehen. Gemeinden, die in dieser Klarheit, in dieser Einmütigkeit, in dieser gegenseitigen Unterordnung und Wertschätzung und in dieser Hingabe und Verantwortung füreinander lebt und Gott verherrlicht und den Feind eine Abfuhr, eine Niederlage erteilt, die er seit Jahrhunderten hier nicht erlebt hat. Vielleicht noch niemals an diesem Ort. Um das geht es, das ist Gemeinde, das ist das Ziel. Wir liefern Beweise für den Feind, die ihn völlig frustrieren, die ihn völlig entmutigen, die ihm jede Hoffnung nehmen, er könnte noch irgendwas hier veranstalten. Ich weiß nicht, ob ich es so schnell finde, aber es gibt herrliche Stellen über diese Überführung. Josua, Kapitel 2, wo durch die Realität Gottes der Feind aus seinen Lügen und Träumen erweckt und erschreckt wird und erkennt, er hat keine Macht mehr. Das ist in Josua, Kapitel 2. Und da sind die Kundschafter dort und sie kommen dort in das Haus dieser Hure dort. Und sie hat verstanden, welche Boten das sind, die sie da aufnimmt. Vers 9, ich habe erkannt, dass der Herr euch das Land gegeben hat und dass der Schrecken vor euch auf uns gefallen ist, sodass alle Bewohner des Landes vor euch mutlos geworden sind. Denn wir haben gehört, dass der Herr das Wasser des Schilfmeeres vor euch ausgetrocknet hat, als ihr aus Ägypten auszog. Und was ihr an den beiden Königen der Amoriter getan habt, die jenseits des Jordan waren, dem Sihon und dem Og, und an ihnen habt ihr den Bann vollstreckt habt. Als wir das hörten, da zerschmolz unser Herz und in keinem blieb noch Mut euch gegenüber. Denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. Hier beschreibt sie, wie es den Feinden Gottes ging, als sie von diesen mächtigen Taten gehört haben. In keinem von ihnen blieb noch Mut. In keinem von ihnen. Sie hatten ihre Türme, sie hatten ihre Wachposten, sie hatten ihre Schilde und Speere und Rüstungen, aber ihre Herzen waren schon völlig dahingeschmolzen, völlig mutlos und ohne irgendeine Hoffnung auf Überleben. Die Gemeinde, durch die Gegenwart Gottes und durch die Einheit und die Verbindung mit Gott und untereinander, liefert dem Feind unabweisbare Beweise, dass er verloren hat. Das ist Gottes Plan. Und da müssen wir eine Menge lernen und wir müssen Raum machen für das Wort Gottes in unserem Herzen. Und wir wollen uns ein bisschen anschauen, ein paar Prinzipien aus dem Wort Gottes über diese Art von Beziehungen, die die Ordnung Gottes ausmachen. Das ist, was gemeint ist in dem Glaubensbekenntnis. Ich glaube an die Gemeinschaft der Heiligen. Die Art der Beziehungen der Heiligen untereinander gemäß der Schrift ist total anders als irgendetwas, was man sonst findet bei einem Kaninchenzüchterverein oder politischen Partei oder sonstigen Gruppierung. Und Gott möchte, dass wir uns danach ausstrecken, dass seine Ordnung in uns aufgerichtet wird und in unseren Beziehungen untereinander. Seine Ordnung muss aufgerichtet werden. Und diese verbindlichen, ehrlichen, aufrichtigen, demütigen Beziehungen untereinander, wo wir Verantwortung übernehmen füreinander, wo wir einander tragen in Liebe. Das ist das Merkmal der neuen Gemeinde. Das unterscheidet das Neue von pfingstlich-charismatischen Gemeinden. Die Qualität der Beziehung, wo Menschen im Licht leben, miteinander und wahrhaftig miteinander umgehen, wo keine Heuchelei ist, sondern wo wirklich die Furcht Gottes regiert in den Beziehungen und wo wir nicht unsere Beziehungen erlauben, von unserem ekelhaften, selbstsüchtigen, verlogenen Fleisch bestimmt zu haben, sondern vom Geist Gottes, der Wahrheit ist, der Licht ist, der klar ist, der eindeutig ist. Jesus beschreibt die Zeit vor seiner Wiederkunft. Und eins der wesentlichen Dinge, die er dort sagt, die Gesetzlosigkeit wird immer mehr überhand nehmen und deswegen die Liebe der meisten erkalten. So, je mehr Gesetzlosigkeit kommt, umso weniger Liebe ist. Was ist Gesetzlosigkeit? Gesetzlosigkeit ist eine Haltung, die Ordnungen Gottes zu verachten. Sie zu verwerfen, zu sagen, ah, das ist altmodisch, das ist fromm, das ist irgendwie nicht mehr für heute, das brauchen wir nicht, das ist irgendwie zu streng, wir sind heute frei. Die Freiheit der Kinder Gottes ist die Freiheit zu gehorchen, die Freiheit, das Richtige zu tun, die Freiheit, Gott von ganzem Herzen jetzt lieben zu können und nicht mehr zurückgehalten zu werden von unserem selbstsüchtigen Fleisch. Das ist die Freiheit der Kinder Gottes. Aber viele verstehen unter Freiheit die Freiheit, sie können tun und machen, was sie wollen und sie können reden und ihr Mundwerk freien Lauf lassen. Das ist nicht die Freiheit der Kinder Gottes. Die Freiheit der Kinder Gottes ist die Freiheit, jetzt endlich Willen und Kraft zu haben, das Richtige zu tun. Das ist die Freiheit der Kinder Gottes. Um das geht es. Und dazu hat der Herr uns befreit. Und er richtet seine Ordnungen auf in der Gemeinde. Und da gibt es ein klares Verständnis, was Gemeinde ist. Und Gemeinde ist nicht eine Serie von Veranstaltungen. Es ist eine Gemeinschaft von Menschen, die sagen, hier hat Gott mich hingestellt. Und hier soll ich lernen und wachsen. Und hier ist eine Leiterschaft, der ich mich freiwillig, weil ich sehe, sie ist von Gott eingesetzt und weil ich sehe, dass sie sich ausstrecken, danach Hirtendienst zu üben, wie die Schrift das sagt, und mir zum Besten sein wollen und mir helfen wollen, in meine Berufe zu kommen. Deswegen unterordne ich mich der Leiterschaft. Man kann nicht zu einer Gemeinde gehören und der Leiterschaft sich nicht unterordnen. Das ist nach dem Wort Gottes völlig ausgeschlossen. In vielen Gemeinden ist das heute möglich. Du kannst sagen, ich bin hier für meine Freunde, hier geht es mir gut, hier fühle ich mich wohl mit den Ältesten, habe nichts zu tun, aber Gott sei Dank, die sehe ich ja nur von Ferne. Das ist keine Gesinnung, die Gott Ehre macht. Das ist keine Gesinnung, die geistliches Wachstum hervorbringen kann. Das ist ein Club, ein unverbindlicher Club. Aber Gemeinde ist, ich weiß, das ist meine Familie, hier gehöre ich hin und das sind meine Leiter und für die bete ich und die haben das Recht und ich bitte darum, in mein Leben hineinzusprechen. Um mir zu helfen, Christus immer ähnlicher zu werden. Das ist Unterordnung unter Leiterschaft. Und wenn in der Welt und auch in der weltlichen Gemeinde dieser Trend immer mehr ist, dass die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, dass die Ordnungen Gottes nicht mehr akzeptiert werden, dann ist gleichzeitig ein gegenläufiger Trend des Heiligen Geistes da. Hin zum Herrn, hin zu seinen Ordnungen, Liebe zur Wahrheit, Liebe zu dem, was er liebt. Von Jesus heißt es, ich habe Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Jesus hasst Gesetzlosigkeit. Er hasst diese Haltung von, ach ja, ich weiß, es steht in der Bibel, aber heute müssen wir das alles ein bisschen anders sehen. Er hasst diese Gesinnung. Und er hasst Leiterschaft, die diese Gesinnung pflegen und sich erlauben. Er hasst es und er widersteht, denn die Bibel sagt, er widersteht dem Stolzen. Und wer sagt, ja, ich weiß, was die Bibel sagt, aber das müssen wir heute nicht so ernst nehmen. Wir wollen nicht so eng sein, wir wollen ja nicht streng sein, wir wollen ja nicht gesetzlich sein. Wir wollen so eng sein, wie Gott eng ist. Wir wollen so weit sein, wie er weit ist. Wir wollen lieben, was er liebt. Und das heißt auch, wir wollen hassen, was er hasst. Und wenn Jesus Gesetzlosigkeit hasst, dann sagen wir, Herr, gib mir ein Herz, ich bin ja dein Nachahmer, gib mir ein Herz, das liebt, was du liebst, das hasst, was du hast, hilf mir, in immer tiefere Übereinstimmung mit dir zu kommen. Und Gott wird dieses Gebet hören und das Wohlgefallen und die Gunst Gottes wird auf dein Leben kommen. Und noch etwas anderes kommt auf dein Leben, die Verachtung und die Verfolgung der Frommen, die auf ihre Art und Weise ohne das Wort zu respektieren, Gott dienen wollen. Alle, die gottselig leben wollen, müssen Verfolgung leiden. Es gibt kein Brennen für den Herrn, kein Schätzen der Wahrheit, keine Hingabe an seine Ordnungen, ohne verleumdet, verfolgt und ausgegrenzt, verspottet, um verachtet zu werden von den Religiösen. Das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Aber das Wort Gottes sagt, wenn wir verleumdet werden, wenn Böses über uns geredet wird, was nicht stimmt, dann sollen wir uns freuen, weil der Geist der Herrlichkeit auf uns kommt. Und Herrlichkeit ist, was wir haben wollen. Und wenn der Preis ist, dass Leute, die sein Wort verachten, uns ablehnen, dann soll es so sein. Der Jünger ist nicht über dem Meister. Haben sie mich verachtet, haben sie mich gehasst, werden sie euch auch hassen. So mit Freuden nehmen wir diesen Platz ein und sagen, Herr, von denen verachtet zu werden, die dein Wort verachten, ist eine Ehre. Das ist eine Ehre. Und ich will mich darüber freuen, dass ich deinen Platz einnehmen kann und ein bisschen deine Leiden teilen kann. Halleluja, diese Art von Gesinnung wollen wir haben. Und sie kommt durch das Wort und sie kommt durch den Heiligen Geist und sie kommt durch Gebete, wo wir uns ausstrecken, Herr, hilf mir, in das hineinzukommen. Halleluja. Und dann werden wir eine Gemeinde, wie Jesus die Gemeinde von Ephesus lobt und rühmt und sagt, ich weiß, dass du Böse nicht ertragen kannst. Halleluja. Was für eine Gemeinde, die Böse nicht ertragen können. Was sind die Bösen? Die Bösen sind die, die gesetzlos sind, die das Wort verachten. Sie sagen, ich weiß, was in der Bibel steht, aber weißt du, Bruder, nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird und immer schön langsam. Ja. Man kann ja nicht das Leben, was hier steht in diesem Buch. Das ist ja nur gegeben wie die Prediger, damit die Material haben, uns am Sonntag zu unterhalten. Aber das ist ja nicht, dass wir wirklich so leben sollen. Gottes Wort ist uns gegeben. Und es ist eine Verheißung, wenn wir uns nach ihm ausstrecken. Es kommt die Kraft des Heiligen Geistes. Ihr werdet Kraft empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Und die Kraft des Heiligen Geistes befähigt uns, immer mehr hineinzuwachsen in die Ordnung Gottes, befähigt uns, einen übernatürlichen Lebensstil zu leben, wo wir nicht mehr bestimmt werden von diesem ekelhaften, streiterzeugenden, Uneinigkeit erzeugenden Fleisch dominiert werden, sondern wo wir im Geist leben können. Wandelt im Geist und ihr werdet die Lüste des Fleisches nicht vollbringen. All diese Ego-Spiele, ich will größer sein, ich will wichtiger sein, ich will mehr Macht haben und wieso darf ich nicht dabei sein und wieso die und wieso gilt das Wort von dem mehr als mein Wort? Hallo, je mehr du dich ausstreckst, in das Bild Jesu verwandelt zu werden, umso mehr in der geistlichen Welt wird dein Wort Gewicht bekommen. Das hat nichts mit Position zu tun, das hat nichts mit Ämtern zu tun, das hat nichts mit welchem Platz du hast in der Gemeinde. Du bekommst einen Platz im Geist durch Hingabe, durch Gehorsam, durch Dienen und Leute werden anerkennen, wenn du etwas sagst, das hat Gewicht und das bedeutet mehr, als wenn irgendein anderer, der ab und zu mal hier reinschneit und nicht verbindlich leben will, sich nicht unterordnen will, in Unabhängigkeit leben will, was der zu sagen hat. Dein Wort bekommt Gewicht durch deine Hingabe. Halleluja, Halleluja. Lass uns zu Epheserbrief gehen. Kapitel 4 bitte. Und hier siehst du, was dieses Thema unserer Beziehung zu tun hat mit siegreichem Gebet, mit Schutz und mit durchbrechenden, überwindenden Gebet. Epheser 4, Vers 25. Deshalb legt die Lüge ab und redet Wahrheit an jeder mit seinem Nächsten. Denn wir sind untereinander Glieder, zürnt und sündigt dabei nicht. Die Sonne gehe nicht unter über euren Zorn und gebt dem Teufel keinen Raum. Wer gestohlen hat, stehle nicht mehr, sondern mühe sich vielmehr und wirke mit seinen Händen das Gute, damit er dem Bedürftigen etwas mitzugeben habe. Kein faules Wort komme aus eurem Mund, sondern nur eins, das gut ist, zur notwendigen Erbauung, damit es den Hörenden Gnaden gebe. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung hin. alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus Jesus euch vergeben hat. Seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder und wandelt in Liebe. Hier haben wir zwei wichtige Aussagen, die wie eine Klammer sind und die das Ganze zusammenhalten. Betrübt nicht den Heiligen Geist und gebt dem Teufel keinen Raum. Die Dinge, durch die wir den Heiligen Geist betrüben, sind dieselben Dinge, die dem Teufel Raum geben. Das ist dieselbe Sache von zwei Seiten angeschaut. Einmal so rum und einmal andersrum. Es ist das Gleiche. Wir sollen dem Teufel keinen Raum geben. Weil wenn wir dem Teufel Raum geben, können wir ihn nicht besiegen. Wir können nicht Händchen halten mit dem Teufel. Wir können nicht nach der Musik des Teufels tanzen und erwarten, Gott schenkt uns Sieg über die Mächte der Finsternis. Das kann nicht funktionieren. Das verstehen wir doch. Ist doch logisch. Das wäre doch total absurd. So, wenn unsere Aufgabe ist, die Luft zu reinigen, Freiraum zu schaffen für den Heiligen Geist, Durchbrüche zu erwirken und eine Gemeinde zu bekommen in der Kraft des Heiligen Geistes, die draußen am Arbeitsplatz, auf der Straße Menschen mit Überzeugung, mit Beweiskraft, mit Power, mit Heilung, mit Worten vom Herrn dient. Wenn wir das haben wollen, dann dürfen wir dem Feind keinen Raum geben. Weil diese Menschen sind nur der Macht des Feindes. Und wenn wir mit dem Feind kooperieren, haben wir keine Macht, ihn zu überwinden. Wir haben keine Macht. Was sagt Jesus vor dem Kreuz? Es kommt der Fürst dieser Welt, der Teufel, Satan. Aber in mir findet er nichts. Halleluja. Das war die Gewissheit, daraus kam diese Zuversicht Jesu. Ja, das wird eine furchtbare Sache sein, dieses Leiden am Kreuz. Aber ich werde durchgehen, ich werde siegreich durchgehen bis zum Ende. Ich werde die Sache tun bis zum Ende und den Vater erfreuen und einen Weg bahnen für Millionen und Millionen von Menschen zurück zum Vaterherz Gottes. Und der Feind hat keine Möglichkeit, mich zu stoppen und mich zu hindern und aufzuhalten. Weil wir leben in getrennten Welten. Ich lebe im Reich Gottes und er lebt in seinem Reich der Lüge und der Hässlichkeit und der Bosheit und der Selbstsucht. Und diese Dinge haben nichts mit mir zu tun. Er findet von seinen Sachen nichts in mir. Das war die Überzeugung Jesu. Das war die Grundlage seiner Autorität. Er in Unterordnung unter dem Vater, unter das Wort. Und der Teufel in Unabhängigkeit und Lüge und Rebellion, er findet nichts in mir. Deswegen konnte Jesus zuversichtlich sein und wusste, er geht da durch und er wird die Sache beenden und wird seinen Auftrag erfüllen. Und bevor Jesus wiederkommt, wird es eine Gemeinde geben, die ist rein. Und die ist einig und die ist herrlich. Und da ist nichts mehr von der Welt. Da ist nicht einer mehr, der die Welt liebt. Weil Jakobus sagt, wer die Welt lieb hat, ist ein Feind Gottes. Heute haben wir in der pfingstlich-charismatischen Welt so viele Feinde Gottes, die am Sonntag eine fromme Show abziehen. Aber ihr Herz lüstet nach den Dingen dieser Welt. Pornografie und große Autos fahren und angeben und all diese ganzen Ego-Spiele. Aber Gott wird eine Gemeinde schaffen, durch den Heiligen Geist, durch das Wort, das in Klarheit kommt, das Herzen durchbohrt, das von Sünde überführt, das neue Gelüste entstehen lässt. Ich will rein leben, ich will für Gott leben, ich will keine Kompromisse mehr machen, ich will klar auf seiner Seite stehen. Das wirkt der Heilige Geist durch das Wort in den Herzen. Halleluja. Halleluja. Und die einen von uns sagen, ja, Halleluja, mehr davon, das will ich. Und die anderen werden mit Schrecken davon rennen. Die Sünder sind in Zion erschrocken. Dieser Tag wird kommen, die Herrlichkeit Gottes wird kommen. Das Schwert des Geistes wird durch die Gemeinde gehen. Und die einen öffnen sich und begehren das, auch wenn es schwer ist, auch wenn es nicht einfach ist. Und die anderen rennen in Schrecken davon und sagen, nein, das ist mir zu teuer. Das kostet mich zu viel, das will ich nicht. Das kostet mich meine Unabhängigkeit, das kostet mich meine Ego-Spiele, das will ich nicht. Und sie rennen davon. Und es wird eine Trennung geben zwischen rein und unrein. Wie es am Ende von Maleachi heißt, es wird wieder einen Tag geben, wo man den Unterschied sieht zwischen denen, die dem Herrn dienen und denen, die ihm nicht dienen. Es wird wieder einen Unterschied geben. Heute ist noch viel Vermischung, aber das Wort Gottes kommt immer klarer, immer deutlicher, immer eindeutiger. Und die Rückzugsmöglichkeiten oder die Verstecke für das Fleisch werden immer weniger. Und irgendwann merkt man, entweder ich kehre es um und tue Buße, oder ich kann hier nicht bleiben. Die Heiligkeit Gottes ist zu massiv. Halleluja, Halleluja. Dahin geht die Reise. Das ist der Plan Gottes und das wollen wir sehen. Und deswegen nehmen wir diese Gebote ernst. Gebt dem Teufel keinen Raum, weil sonst betrübt ihr den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist kann nicht dann sich entfalten, er kann nicht wirken, er kann nicht Herzen berühren, er kann uns diese kostbare Gegenwart Gottes nicht schenken. Er wird gehindert, er wird behindert, in Ketten gelegt. Betrübt nicht den Heiligen Geist. Was kann eine Gemeinde tun, die den Heiligen Geist betrübt hat? Aus Gottes Sicht nichts mehr. Aus Menschensicht, die kann wachsen, das kann eine Mega-Church werden. Die kann in der Hitliste der größten und beliebtesten Gemeinden ganz nach oben klettern. Und die Pastoren können weltberühmt werden mit diesem Zeug. Aber im Himmel kennt die niemand und beachtet niemand. Die Menschen sehen, was vor Augen ist, aber Gott sieht das Herz an. Und ein korrupter Dienst, der mit Marketingtechnik und mit Organisationstalent irgendwas aus dem Boden stampft, ihr Lieben, mag vielleicht Menschen, die Gott nicht kennen, beeindrucken, aber die Engel sind nicht beeindruckt. Sagen, schau dir dieses fleischliche Zeug an. Dieses Imitat, ist es nicht schrecklich? Ist es nicht eine Schande? So, worüber Menschen jubeln. Jesus sagt, was groß ist vor den Menschen, ist ein Gräuel vor Gott. Ein Gräuel. Menschen schauen auf das, was vor Augen ist. Gott sieht auf das, was im Herzen ist. Er schaut das Herz an. Und da soll Wahrheit sein. Da soll Demut sein. Da soll Furcht des Herrn sein. Da gibt es nicht mehr Lüge. Wie viel Lüge ist in christlichen Kreisen? Jemand ist beleidigt, weil er meint, jemand hat ihm Unrecht getan, aus welchen Gründen auch immer und was auch immer. Er ist beleidigt. Und was tut er? Er geht rum und findet Leute, denen er erzählen kann. Was hat der mit mir gemacht? Guck mal, wie der mich behandelt hat. Und was hat der Schlimmes gemacht? Nur, er tut nicht das, was die Bibel sagt. Er geht nicht zu dem, von dem er meint, der hat ihm Unrecht getan. Einmal ging das durch die Gemeinde. Und zum Schluss kam es zu mir selber und ich war derjenige, der sich lieblos verhalten hat. Aber ich war der Letzte, der es zufällig gehört hat, nachdem es schon die Runde gemacht hat. Und sofort ging ich hin zu dieser Person und sage, du, ich habe gehört, das hat dir wehgetan, ich habe dich nicht richtig behandelt, das tut mir leid. Oh nein, nein, es ist alles in Ordnung, es war gar nichts. Es war so wenig, dass er die halbe Gemeinde informieren musste. Und gelogen und geheuchelt hat, so wenig war es. Ah nein, gar nichts. Ist schon alles gut, Bruder. Das ist Lüge, das ist Heuchelei. Und so etwas hasst Gott. Und er gebietet uns, wir sollen das hassen. Verabscheut das Böse. Wir sollen diese Art von Unwahrhaftigkeit verabscheuen. Menschen sind gekränkt, weil sie nicht bekommen, was sie meinen, was sie verdienen, an Ehre, an Aufmerksamkeit, an Position, an Verantwortung. Und dann ziehen sie sich zurück und fangen an, von hinten dann negativ zu reden. In einer Gemeinde war ich und ich sollte Älteste einsetzen und da waren mehrere Kandidaten. Und einer war sich total sicher, er wird eingesetzt werden. Er hat schon mit anderen gesprochen darüber, oh, wie das werden wird, wenn er Ältester wird. Und dann kam der große Schock, wir haben ihn nicht eingesetzt. Und das war der Tag, wo sein geistlicher Abstieg begann. Und es dauerte 2 Jahre und es wurde von Monat zu Monat schlimmer. Und zum Schluss fingen sie an zu opponieren gegen die Gemeinde. Die Frau rannte rum, meinem Mann ist Unrecht geschehen. Seit wann ist der Ältestenposten ein Recht, das man beanspruchen kann? Wenn es kein Recht ist, das man beanspruchen kann, dann ist es auch kein Unrecht, wenn man diesen Posten nicht bekommt. Und sie geht rum, meinem Mann ist Unrecht geschehen. Und sie wühlten und säten Gift in die Herzen der Menschen. Aber diese Gemeinde war gelehrt. Und sie ist mit diesen Dingen richtig umgegangen. Und zum Schluss haben die beiden gemerkt, entweder wir tun Buße oder hier ist kein Platz mehr in der Gemeinde für uns. So soll es sein. Die Ordnung Gottes soll so klar sein, dass jeder Einzelne herausgefordert wird und jeder Einzelne sagen muss, also hier gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich gehe oder ich begebe mich unter die Ordnung Gottes, die mir Schutz gibt, die mir Hilfe gibt, aber die keinen Raum mehr gibt für mein ekliges Fleisch. Und das ist gut so. Das ist gut so. Ich will in einer Ordnung leben, wo mein ekelhaftes Fleisch, das so viel Trennung und Bosheit und Spaltung und Zerstörung anrichten kann, wo mein Fleisch keine Chance bekommt. In einer solchen Ort im Geist will ich leben. Weil wir alle tragen das mit uns, dieses ekelhafte Fleisch, das in Feindschaft ist gegen Gott. Das Zwietracht anrichtet, das Parteiungen anrichtet, das Durcheinander anrichtet, das Verwirrung stiftet und so weiter. Wir alle tragen das in uns. Und wenn wir wirklich glauben, was das Wort sagt, wie gefährlich, wie bösartig dieses Fleisch ist, wir werden sagen, Herr, hilf mir so zu leben, dass dieses Fleisch niemals aufstehen kann. Hilf mir so zu leben, dass es keine Chance gibt für das ekelhafte Fleisch. Und dieser Ort, wo das Fleisch keinen Raum hat, ist die Ordnung Gottes. Da hat das Fleisch nichts mehr zu beanspruchen und nichts mehr zu melden. Ist dir schon einmal aufgefallen, dass all die Dinge, die den Heiligen Geist betrüben und die dem Teufel Raum geben, das sind gar nicht so gewaltige, in unseren Augen besonders schwere Sünden. Das sind Dinge, die für viele von uns völlig normal sind und die sich fast tagtäglich abspielen in unseren Beziehungen. Uns zu ärgern an anderen, böse zu werden, zornig zu werden, negativ, zerstörerisch, verächtlich, sich lustig machend über andere zu äußern. In vielen Gemeinden ist das vollkommen normal. Und die denken, so ist das Leben. Ich war in einer Gemeinde und mir kam zu Ohren, die haben furchtbaren Umgang untereinander. Und es ist nichts Außergewöhnliches, dass Christen sich anschreien. Nicht im Gottesdienst, nein, vor dem Gottesdienst, nach dem Gottesdienst. Die schreien sich an. Geschrei ist nicht zu finden im Leben von geistlich gesinnten Menschen. In christlichen Häusern wird nicht geschrien. Da gibt es keine genervten Mamas, die die Kinder anschreien. Da gibt es keine genervten Männer, die ihre Frauen anschreien. So etwas gibt es in christlichen Häusern nicht. Ihr dürft ruhig mal Amen sagen. Schreien ist immer ein Ausdruck, ich bin im Fleisch. Und aus dem Fleisch wirken wir nie etwas Gutes und wir können nie Konflikte lösen. Und wir können schreien und sagen, wir sind im Recht, aber der Ton zeigt, wir sind im Unrecht. Und ich fragte, wer hat in den letzten wenigen Wochen erlebt, dass ein Bruder eine andere Person aus der Gemeinde, ein Bruder, eine Schwester anschreit? Ohne zu überlegen, nicht so, wann war es letzte Mal, mal überlegen, habe ich das schon mal erlebt? Ohne zu überlegen, gingen 30, 40 Hände hoch. Und ich sagte, okay, danke, Hände runter. Und wer hat Situationen gesehen, wo zwei sich anschreien und ein Dritter kommt dazu und sagt, halt, stopp, das dürft ihr nicht. Ihr betrübt den Heiligen Geist, ihr macht Raum für den Teufel. Hört damit sofort auf. Wer hat das schon erlebt? Du konntest die Hände kaum zählen. Ich glaube, 3 oder 4 Hände gingen hoch. So, diese Gemeinde hat ihre eigenen Standards. Diese Gemeinde findet das normal. Auch wenn jemand selber nicht schreit, er sieht andere schreien, aber er wird sich nicht einmischen. Das ist nicht die Verantwortung nach der Bibel, die wir füreinander haben. Das Wort Gottes ist total klar, wenn du deinen Bruder sündigen siehst, dann was? Ärger dich an ihm. Red mit den anderen. Telefonier durch die Gemeinde. Erzähl allem, wie schrecklich dieser Mensch ist. Nein, was sollst du tun, wenn du siehst, dein Bruder sündigt? Gehe hin. Wohin? Na, zur Gemeinde. Und du musst es ja alle wissen. Du gehst hin zu der Person. Und du sagst, horche mal, ich habe eben mit angesehen, wie du mit deinen Kindern umgegangen bist, wie du mit deinem Mann umgegangen bist, wie du mit dem Bruder umgegangen bist. Und weißt du, ich muss dir sagen, hör damit auf. Lass dich reinigen, hol dir mehr Sanftmut und Geduld und tu das raus aus deinem Leben. Wo findet das statt? Wo haben wir diese Art von Verantwortung füreinander, wo wir nicht die Schulter zucken und sagen, naja, ich habe es ja nicht gemacht. Ich habe nur gesehen, wie die anderen es gemacht haben. Und natürlich, ich mische mich da nicht ein. Du musst dich einmischen. Wenn du ein Bruder bist nach der Ordnung Gottes, eine Schwester nach der Ordnung Gottes, dann bist du verpflichtet, dich einzumischen. Du bist verpflichtet, das Wort Gottes sagt es. Wenn du deinen Bruder siehst, sündigen, Galater 6, dann geh hin im Geist der Sanftmut. Im Geist der Sanftmut, geh hin, bring ihn zurecht, halt ihm das vor, aber nicht aus einer richtenden Haltung heraus, sondern aus einem Erbarmen heraus, dass mehr Heil in sein Leben kommt, mehr Heil in seine Familie kommt, mehr Heil in seine Beziehung kommt, dass er mehr durch sein Verhalten Christus verherrlicht und dem Teufel keinen Raum gibt. Weil wer auch immer unter uns dem Teufel Raum gibt, das mögen ganz private, heimliche Dinge sein, nachts vor dem Computer, keiner weiß, was du da schaust. Der Feind ist da und registriert und sagt, danke, einer aus der Gemeinde genügt mir mit solchen Heimlichkeiten. Und das Werk Gottes wird behindert und blockiert. Das habe ich ja zu Hause gemacht, nicht im Gottesdienst. Im Gottesdienst würde ich nie in meinem Handy mir solche Dinge anschauen. Nur zu Hause. Begreifst du nicht, dass wenn du zu Hause bist, du bist trotzdem Teil der Gemeinde. Gemeinde ist eben nicht ein Gebäude, wo wir uns treffen und wir gehen zur Gemeinde. Wann hören wir mal auf, diesen Quatsch zu reden? Wir sind Gemeinde, wir können nicht zur Gemeinde gehen, wir sind Gemeinde. Wir gehen nicht zur Gemeinde, wir gehen zur Versammlung, ja, das kann man sagen. Aber wir gehen nicht zur Gemeinde, wir sind in der Gemeinde. Wir gehen nicht raus und rein, wir sind einmal reingegangen und wir sind drin. Wir sind Teil der Gemeinde, wir sind die Gemeinde, wir sind der Leib Christi. Und wenn ein Glied leidet, leiden alle anderen mit. Alle anderen sind mit betroffen von deinen privaten Sünden, deine Zornausbrüche, deine Unreinheit, deine Augenlust, deine Spielsucht oder was immer das sein mag. Die ganze Gemeinde leidet darunter. Und es behindert das Werk Gottes. Und deswegen ist es so klar in der Bibel, dass wir Verantwortung haben füreinander. Als Gott Kain zur Rechenschaft zieht und sagt, wo ist dein Bruder? Da war er schon tot. Wo ist dein Bruder? Ja. Da wird er noch frech und sagt, ja, soll ich der Hüter meines Bruders sein? Soll ich etwa auf den aufpassen? Ja, das wäre eine sehr gute Idee, dann würde er nämlich noch leben. Weil in der Gesinnung, das ist mein Bruder und dem will ich höher achten als mich selber, erschlägt man den Bruder nicht. Das Erschlagen kommt nach der Verachtung. Erst kommt die Verachtung im Herzen. Erst kommt die Eifersucht. Warum wird sein Opfer angenommen und meins nicht? Das war das Problem. Eifersucht. Und Eifersucht führt geradewegs zu Mord. Und Jesus sagt, Zorn ist dasselbe wie Mord. Du sollst nicht töten im alten Bund. Und jetzt im neuen Bund sagt Jesus, wenn wir zornig sind über den Bruder, dann sind wir schon schuldig und haben das Gebot gebrochen. Zorn gehört nicht zu unserem Leben. Es ist ein Werk des Fleisches und es gibt eine Möglichkeit, in der Kraft des Heiligen Geistes diese Dinge rauszutun aus unserem Leben. Paulus sagt in Kolosser 3, tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind, Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierde, Habsucht, die Götzendienst ist. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Vers 8, jetzt aber legt auch ihr das alles ab, Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Leben aus eurem Mund, belügt einander nicht. Man kann diese Dinge tatsächlich ablegen. Lästerung bedeutet Verleumdung, üble Nachrede, Lügen erzählen über jemanden oder verächtlich und böse und herablassend über jemanden zu sprechen. Das ist dieses Wort Lästerung. Und es ist eine Schande für den Namen des Herrn, dass es regelrechte Lästerforen gibt für Christen, wo sie herziehen über andere Christen, wo sie andere Prediger madig machen, wo sie einfach ihre persönliche Beleidigkeit einfach rausposaunen in die ganze Welt, statt den Konflikt auf die Art und Weise zu lösen, wie Konflikte nach der Bibel gelöst werden. Sie ziehen die ganze christliche Welt damit hinein. Es ist erschreckend, wie hemmungslos Menschen heutzutage geworden sind, die sich Christen, die am Sonntag in die Gemeinde kommen und das Halleluja singen, und sich in diesen Lästerforen dort auskotzen. Es ist eine Schande für den Namen des Herrn. Und wir müssen beten, dass es wieder eine gottesfürchtige, gerechte Leiterschaft gibt, die sagt, in meiner Gemeinde wird niemand an solchen Lästerforen teilnehmen. Niemand, nicht ein einziger. Und wenn, er wird zur Rechenschaft gezogen werden und er wird Buße tun und das wird nie wieder vorkommen. Wir als Leiter, wir sorgen dafür, dass so etwas von unserer Gemeinde nicht genannt wird. Das ist Leiterschaft, die Schutz bringt über die Herde, die dafür sorgt, dass der Name des Herrn nicht beschmutzt wird, die einen heiligen Eifer hat für Gottes Ehre. Das ist, was wir brauchen. Und die mit dem Herzen Gottes Sünde sieht und Sünde behandelt und mit Sünde umgeht, wie die Bibel sagt, dass mit Sünde umgegangen wird. Nicht in dieser Softie-Toleranz, die heute irgendwie propagiert wird. Und jeder darf ja machen, was er will. Und wir dürfen ja nicht richten. Das Einzige, wenn du über das Thema Richten sprichst, das Einzige, was die Leute kennen, ist, ja, Jesus hat gesagt, richtet nicht. Sagen, was ist mit Johannes, wo Jesus sagt, richtet ein gerechtes Gericht? Derselbe Jesus, der Richten verboten hat, hat Richten gefordert. Ja, wie? Einmal sagt er, dürfen wir nicht, einmal sagt er, müssen wir, jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Guter Anfang, ins Wort zu gehen und dich belehren zu lassen vom Heiligen Geist durch das Wort Gottes. Und dann wirst du herausfinden, dass es ein Richten aus dem Fleisch gibt und dass es ein Beurteilen im Geist gibt. Und das eine ist verboten und das andere ist absolut notwendig. Und gottesfürchtige Leiterschaft hat keine Angst, Urteile zu fällen über Irrlehren, über schiefe Dinge im Bereich Gottes, denen die Massen hinterherlaufen. Sie sagt, das ist nicht Gott, das ist nicht sauber, das ist nicht der Heilige Geist. Haltet euch davon fern. Und sie wissen, dass sie mit diesen Beurteilungen sich eine Menge Ärger einfangen und hässliche E-Mails kriegen. Sie wissen das, aber sie tun es trotzdem, weil sie die Herde lieben und weil sie Ehrfurcht haben vor dem Namen des Herrn. Diese Art von Leiterschaft brauchen wir. Dieses weichliche Softie, seid nett zueinander, führt zu nur mehr Chaos. Hat nichts mit der Bibel zu tun. Leiterschaft ist klar und gibt einen klaren Weg. Hesekiel sagt, die Priester sollen den Unterschied erkennen lassen, sollen das Volk den Unterschied lehren zwischen Bösem und Gutem. Das muss Leiterschaft tun. Den Unterschied zeigen, den Unterschied erkennen lassen. Woran kann ich erkennen, dass ein Buch Mist ist und dass ein Buch gut ist? Woran erkenne ich das? Das ist, was wir brauchen. So, wir wollen nicht vor lauter Angst vor dem Richten die andere Seite vergessen und ein klares, gerechtes Gericht sprechen über Dinge, die notwendig sind, gerichtet zu werden. Aber es gibt so viele Leute, die hemmungslos einfach ihren Ärger, ihre Arroganz, ihre Bosheit, ihren Neid freien Raum lassen und sie reden herablassend über andere Gläubige. Und das gibt dem Teufel Raum und macht unsere Gebete wirkungslos, weil wir schon Händchen gehalten haben mit dem Teufel, ohne dass wir Buße getan haben. Und einen Teufel, mit dem wir Händchen halten, können wir nicht überwinden. Wir können nicht. Gott macht da nicht mit. Er ist kein Heuchler. Er deckt keine Lüge. Er steht nicht hinter Lüge und segnet sie. So legt die Lüge ab. Wut, Zorn, Bitterkeit, Geschrei, Lästerung. Sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Das ist unsere Aufgabe. Das ist, wofür wir uns hingeben und da wollen wir hineinkommen. Hebräer 3, Vers 12. Seht zu, Brüder, dass nicht etwa in jemandem von euch ein böses Herz des Unglaubens sei, im Abfall vom lebendigen Gott, sondern ermuntert einander jeden Tag, solange es heute heißt, damit niemand von euch, nicht ein einziger, verhärtet werde durch den Betrug der Sünde. Das ist, was Sünde macht. Sie verhärtet unser Herz und wir sind nicht mehr fähig, uns auszustrecken nach Gott, seine Führung zu erleben. Wir sind nicht mehr fähig, seine Schönheit zu sehen und zu genießen. Das ist, was Sünde mit uns macht. Es verhärtet unser Herz und es beraubt uns der Fähigkeit, Jesus zu sehen und zu genießen in seiner Schönheit. Deswegen ist Sünde so gefährlich. Und Sünde ist wie Sauerteig, sagt das Wort Gottes. Das heißt, die ist dynamisch. Eine Sünde gebiert die nächste Sünde und es geht immer weiter. So, wir können nicht sagen, ja, diese eine kleine Sache da. Nein, wenn die nicht gereinigt ist, wenn da nicht Buße getan ist, dann wächst das weiter wie ein Krebsgeschwür. Und Sünde bringt Sünde hervor, bis der ganze Leib durchsäuert ist. Und viele Gemeinden sind schon durchsäuert. Und ich habe vor einigen Jahren etwas Neues begonnen. Und möge das Neue wirklich das Neue sein. Im Geist, in der Wahrheit, in Reinheit, in Demut, in der Furcht des Herrn. Sonst wird ganz schnell das Neue wie das Alte. Ich habe Leute gesehen, die aus Situationen rausgehen mussten, aber sie haben ihr Herz nicht bewahrt. Das Wichtigste ist, dass ihr, egal was passiert ist, egal wie ihr angeklagt wurdet, geht mit einem reinen Herzen, geht mit einem friedfertigen Herzen, geht mit Vergebung. Wenn die euch nicht segnen wollen, segnet sie und passt auf, dass niemand schlecht redet über die alte Gemeinde. Niemand. Sonst wird das Neue ganz schnell das Alte. Und es ist nicht notwendig, zu all den vielen fleischlichen Dingen, die wir haben, noch eine neue Gemeinde im Fleisch hinzuzufügen. Es ist nicht notwendig. Es ist Zeit, dass das Reine, das Klare, das Echte, das Wahre endlich einmal hervorkommt. Und viele andere sich ein Beispiel nehmen und sagen, wow, so wollen wir auch leben. So wollen wir auch Gemeinde bauen. Das ist nach Gottes Art. Wo der Segen des Herrn so drauf ist, dass die anderen sagen, und was ist mit uns? Warum sind wir in diesem Elend und warum klemmt es hier und da und Streit und Unfrieden und kein Geld ist da und nichts funktioniert, keine neuen Leute kommen dazu, dass sie aufwachen und sagen, schau mal diese Leute, die leben mit Gott und Gott ist mit ihnen. Und warum wollen wir so bleiben? Lass uns desertieren von der Sünde, lass uns desertieren von unserem Schmutz und hineingehen in die Wahrheit, in das Echte, in das Reine, in das Gute, in das Gottwohlgefällige, ohne Kompromisse. Gott hasst Kompromisse und er möchte, dass wir lernen, Kompromisse zu hassen. In unserem eigenen Leben, in der Lehre, in unseren Vorstellungen über das Reich Gottes, im Alltag der Gemeinde. Keine Kompromisse. Gebt dem Teufel keinen Raum. Lasst nicht zu, dass einer verhärtet wird durch den Betrug der Sünde. Natürlich, das bezieht sich immer auf Menschen, die zur Gemeinde gehören. Wir haben nicht Verantwortung für die Gäste. Wir haben Verantwortung für diejenigen, die sagen, das ist meine Gemeinde, hier ist mein Platz und hier unterstelle ich mich der Leiterschaft. Für die haben wir Verantwortung. Die anderen dürfen schauen und gucken für eine gewisse Zeit, ob das vielleicht auch ihre Gemeinde werden kann. Das mag ein halbes Jahr dauern, das mag ein Jahr dauern, vielleicht bei besonders geschädigten Leuten aus Missbrauchssituationen, vielleicht sogar anderthalb Jahre. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo sie sagen müssen, ich habe lang genug geprüft, das ist jetzt meine Gemeinde. Die vertreten, was ich vertrete, das passt. Hier habe ich Vertrauen zur Leiterschaft. Hier ordne ich mich jetzt unter. Du brauchst nicht 5 Jahre, um zu prüfen, ob das deine Gemeinde ist. Genauso wenig, wie du auch nicht 5 Jahre brauchst zu prüfen, möchtest du mit diesem Menschen dein Leben lang verbringen, möchtest du ihn heiraten und mit ihm alt werden. Du brauchst nicht 5 Jahre. Ein junger Mann kommt zu mir in mein Seminar und erzählt, weißt du, unsere Gemeinde, irgendwie ist alles so durcheinander. Und mein Pastor ist seit 7 Jahren verlobt. Was für ein Signal an junge Menschen. 7 Jahre ist er am Prüfen, ob er sie jetzt heiraten will oder nicht. Und er ist der Leiter. Was denkst du, was die anderen tun? Ja, wenn das so schwierig ist herauszufinden, dann müssen wir auch ganz langsam an die Sache rangehen. Und dann müssen wir prüfen und prüfen und prüfen und prüfen und prüfen. Hallo, 7 Jahre braucht er, um herauszufinden, ob er mit dieser Frau alt werden will. Und wo ist überhaupt die Ehre dieser Frau? Warum sagt Dini nach 2 Jahren, pass auf Schatz, hast du es dir jetzt überlegt oder nicht? Und wenn nicht, dann beenden wir jetzt die Sache. Weil ich habe keine Zeit, ich werde alt, die Falten kommen, das Haar wird grau. Ich will noch heiraten. Und wenn das 7 Jahre dauert, Schatz, so viel Zeit habe ich nicht. Ich habe nur eine Möglichkeit und ein Leben und ich will jetzt heiraten. Und wenn nicht dich, dann den, der mich will, und zwar schon nach wenigen Monaten, und sagt, das ist sie. Und nicht nach 7 Jahren, hallo. Wie bin ich auf das gekommen, weiß ich jetzt nicht. Hebräer 10, Vers 24. Lass uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen. Hebräer 12, achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse und euch beunruhige und die vielen durch diese verunreinigt werden. Wenn eine Wurzel der Bitterkeit wächst, weil du Unrecht erlitten hast und weil du nicht wirklich vergeben hast, weil du nicht Frieden hast, weil nicht Heilung gekommen ist, weil du die Heilung verhindert hast, durch dein Festhalten, mir ist Unrecht getan. Wie viele Leute laufen durch die Gegend, ich bin verletzt worden. Hallo, das Leben ist ungerecht, wir sind alle verletzt worden, das ist normal, wir werden verletzt. Es gibt Menschen, die achten die Ordnung Gottes nicht und wir tun das auch manchmal nicht und wir verletzen einander. Aber wir konservieren noch nicht unsere Verletzung und erlauben damit irgendwie uns einen Sonderstatus. Wir sind beurlaubt vom Gehorsam, weil wir sind ja verletzt. Und erst wenn wir geheilt sind, können wir wieder normales Gemeindemitglied werden mit Rechten und Pflichten. Ich bin jetzt verletzt. Wir haben einen Heiler und er kann wirklich heilen. Und egal wie tief der Missbrauch ist, du kannst Heilung empfangen und dann kann sogar das Unrecht, was dir passiert ist, ein Segen werden. Du sagst, wie soll denn das gehen? Weil der Gott, den wir dienen, kann deine Feinde zu Dünger und zu Mist auf dem Acker machen. Aber diese Leute, die immer rumrennen, ich bin verletzt, ich bin verletzt. Sie gebrauchen ihre Verletztheit, um einen Sonderstatus zu haben. Von ihnen kann man jetzt nicht erwarten, was das Wort Gottes sonst von Gläubigen hat. Sie sind ja verletzt, sie müssen erst heile werden. Diese Menschen verstehen nicht, die Gebote Gottes sind uns gegeben als der schnellste Weg zur Heilung. Die Gebote Gottes sind der Weg, wie wir heile werden, wie wir Raum machen für Gott, dass er in uns wirkt, dass wir die Verletzung überwinden, dass wir heile werden, damit wir bereit sind, wieder verletzt zu werden, um wieder geheilt zu werden, um bereit zu sein, wieder verletzt zu werden. Solange wir hier auf der Erde leben, es wird Menschen geben, die dich nicht so behandeln, wie du behandelt werden möchtest. Glaub es mir. Die einzige Art, das zu beenden, ist, es geschehen Ungerechtigkeiten, auch in der Gemeinde. Aber die Frage ist, wie gehen wir damit um? Und wie reagieren wir darauf? Das ist die Frage. Und haben wir gottesfürchtige, gerechte Leiterschaft, die aus der Sicht Gottes Konflikte beurteilen und beenden können? Oder machen wir daraus Parteiungen und Streit und Dauerkrieg? Das ist die Frage. Wir wollen dem Teufel keinen Raum geben. Und deswegen nehmen wir Verantwortung wahr für unser Herz und für den Bruder und für die Schwester. Und was die tun, ist uns nicht egal, darf uns nicht egal sein. Und wenn jemand irgendwelchen Mist erzählt, irgendwelche komischen Ideen, das Wort irgendwie verdreht, dann sage ich nicht, ah ja, komm, wir kennen den, der redet immer so ein bisschen wirres Zeug. Wir lassen wirres Zeug nicht stehen. Wenn Irrtümer geredet werden über Gott, über sein Wort, wir lassen das nicht stehen. Naja, das ist so seine Meinung, weißt du, der hat immer so ein bisschen seine Sonderideen. Es gibt keine Sonderideen, es gibt das Wort Gottes als absoluten Maßstab in dieser Gemeinde. Und alles, was davon abweicht, von wem auch immer, wird korrigiert. Und es wird gesagt, hey, das ist nicht so und das haben wir hier nicht. Wir haben hier keine Lügen, wir haben hier keine Verdrehung des Wortes, wir haben das Wort pur. unvermischt, unvermengt mit irgendwelcher menschlicher Weisheit. Glaubst du nicht, dass es sich lohnt, eine solche Gemeinde zu bauen? Halleluja! Das zieht Gott an! Du musst Gott nicht überreden, in eine solche Gemeinde einzuziehen. Er kommt, wo ihm der Boden bereitet wird. Er kommt. So, wir wollen die Ordnung Gottes aufrichten. Wir wollen Verantwortung übernehmen füreinander. Legt die Lüge ab und redet Wahrheit an, jeder mit seinem Nächsten. Denn wir sind untereinander Glieder. Und wir haben Verantwortung füreinander. Ich will euch mal eine Passage zeigen, die wunderbar das zeigt, wie Verantwortung aussieht. Hier ist 2. Chronik 26, der König Usia, den Gott sehr gesegnet hat, der durch die Gunst Gottes mächtig geworden ist. Das heißt, im Vers 15, im zweiten Teil, sein Name ging aus bis in die Ferne, denn wunderbar wurde ihm geholfen, bis er sehr mächtig war. Und als er mächtig geworden war, wurde sein Herz hochmütig, leider so oft. Aber wenn wir nicht mehr imstande sind, auf unser Herz aufzupassen, Gott hat immer noch Plan B. Es gibt immer noch eine zweite Möglichkeit. Was ist die zweite Möglichkeit, uns wieder zurückzubringen auf den richtigen Weg? Die Verantwortung und die Liebe unserer Geschwister. Das ist Plan B, um uns zu bewahren. Plan A ist, wir sind offen, wir begehren Überführung, wir lesen das Wort, wir hören auf die Predigt, wir lassen uns vom Heiligen Geist ermahnen und erziehen. Und der Heilige Geist sagt, du pass auf, das war nicht so ganz sauber, komm da wieder zurück und lass das sein. Das ist das Normale, dass wir geleitet sind vom Heiligen Geist. Aber wenn wir unser Herz verhärten, ist noch nicht alles verloren. Sondern da sind Menschen, die sagen, ich glaube an Gott und an seine Ordnung und deswegen glaube ich an meine Verantwortung für dich. Und ich werde mit Fehlverhalten so umgehen, wie das Wort Gottes sagt, wie umgegangen werden muss. So dieser König, sein Herz wurde hochmütig aufgrund des Segens, aufgrund des Erfolges. Und zwar im Herzen fing das an und dann schließlich äußerte es sich in den Taten. So ist es immer. Es fängt immer im Herzen an. Sein Herz wurde hochmütig, bis er verderblich handelte. Erst im Herzen, dann im Handeln. Und er handelte treulos gegen den Herrn, seinen Gott, und drang in den Tempel des Herrn ein, um auf dem Räucheraltar zu räuchern. So wie, der wollte Gott dienen und die Bibel sagt, er war treulos. Wie passt denn das zusammen? Wieso war der treulos, wenn er Gott dienen wollte mit Rauchopfer? Ich meine, das zeigt doch seine Hingabe. Lass uns Dinge beurteilen, wie das Wort Gottes sie beurteilt. Er war König. Und als König hatte er keinerlei Recht, Priesterdienst zu verüben. Nur Priester hatten das Recht, Priesterdienst zu tun, kein König. So, der war König und sein Herz hat ihn überhoben. Und immer wenn das Herz sich überhebt, akzeptiert man die Grenzen, die Gott einem gesetzt hat, nicht mehr. Und er sagt, ich bin König, ich bin mächtig, Gott ist mit mir, ich kann machen, was ich will. Nein, kann er nicht. Und er ging in den Tempel und er räucherte. Vers 17, da ging der Priester Asaja hinter ihm her und mit ihm 80 Priester des Herrn. Und jetzt achte darauf, was steht. Hier ist ein wunderbarer Kommentar des Heiligen Geistes. Tüchtige Männer. Die waren tüchtig. Die waren keine Rebellen, die waren tüchtig. Der Herr war mit ihnen einverstanden. Er lobt sie. Und was tun die? Sie widerstanden dem König. Jetzt ist doch Rebellion, gegen den König sich zu stellen. Wann werden wir Unterordnung und Rebellion lernen nach den Ordnungen Gottes und nicht nach den Ordnungen von Menschen? Wann lernen wir den Unterschied? Was ist wahre Loyalität? Was ist wahre Unterordnung? Und was ist Rebellion? Und viele hochmütige Könige nennen die, die in der Wahrheit sind und ihnen die Wahrheit entgegenhalten, Rebellen. Und das habe ich viele, viele Male gesehen. Hochmütige Könige, die sich nicht mehr an die Ordnung Gottes halten und sie nennen diejenigen Rebellen, die einfach nur aus Liebe ihnen widerstehen. Sie widerstanden dem König und sagten zu ihm, nicht dir, Osia, steht es zu, dem Herrn Rauchopfer darzubringen, sondern den Priestern, den Söhnen Aarons, die geheiligt sind, Rauchopfer darzubringen. Geh aus dem Heiligtum hinaus. Die Priester geben dem König Befehle? Das ist doch klarer Fall von Rebellion. Ich meine, das Ausrufungszeichen beweist es doch. Wie können sie ihm einen Befehl geben? Der ist doch König. Der kann machen, was er will. Nein, ein König kann nicht machen, was er will. Und ein Pastor kann auch nicht machen, was er will. Und dann kannst du sagen, ich bin hier der Pastor. Ja, und deswegen musst du dich an die Ordnung und an die Worte Gottes halten. Hallo. Du hast treulos gehandelt, das wird dir nicht zu Ehre gereichen vor dem Herrn. Aber Osia wurde wütend. Und er hatte schon in seiner Hand eine Räucherpfanne, um Rauchopfer darzubringen. Und als er über die Priester wütend wurde, oder sagen wir es ein bisschen anders, als er erlaubte, dass die Wut ihn übermannte, als er nichts unternahm gegen seine Wut. Ich meine, er hätte ja noch mal schnell durch die Konkordanz gehen können. Was sagt die Bibel über Zorn und über Wut gegenüber Brüdern? Also nicht gut, bitte nicht Raum geben, sofort abstellen. Nein, er zog nicht das Wort Gottes zu Rate. Er ließ sich von seinen Gefühlen überwältigen. Er erlaubte nicht, dass das Wort seine Gefühle richtete, sondern seine Gefühle richten das Wort. Das ist, was er tut. Er hatte die Gelegenheit, sein Verhalten, seine Gefühle mit dem Wort zu überprüfen. Aber er hat diese Gelegenheit nicht genutzt und blieb in seiner selbstherrlichen Haltung der Unabhängigkeit. Ich bin König und ich kann machen, was ich will. Und wer sind die, die hier mir widerstehen? Das sind alles Rebellen, das sind nicht treue Leute. Und was passiert? Der Aussatz brach aus. Die Sünde im Herzen wurde sichtbar. Aussatz im Alten Testament ist ein Bild für die Sünde. Es wurde sichtbar auf seiner Stirn. Und das heißt, das war das Ende seiner Königsherrschaft. Denn ein Aussätziger musste sofort ausgeschlossen werden und durfte nicht mehr Gemeinschaft haben mit den anderen. Dann kann er König sein bei den Aussätzigen, aber nicht mehr bei den Gesunden. Er hat seine Position, sein Amt verwirkt, weil er nicht auf sein Herz aufgepasst hat, weil er nicht erlaubt hat, dass Menschen, die aus Liebe ihm helfen wollten, die ihn bewahren wollten, weil er nicht erlaubt hat, dass die ihn in seiner Sünde stoppen dürften. Und diese Männer waren tüchtig nach dem Heiligen Geist. Tüchtige Männer. Und sie widerstanden ihnen. Loyalität, ihr Lieben, heißt niemals, die Sünde von Leiterschaft zu decken. Niemals. Loyalität ist in erster Linie Loyalität zum Herrn und zu seinem Wort. Und es gibt Situationen, wo man sagen muss, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und wir wollen keine Unterordnung haben, wo Leute Angst haben, zur Leiterschaft zu kommen und zu sagen, du, mit dieser Sache bin ich nicht einverstanden, das Wort sagt etwas anderes. Wir wollen eine demütige Leiterschaft haben, die bereit ist, Korrektur anzunehmen. Das ist, was wir haben wollen. Und das ist der Weg Gottes, das ist der Weg, den Gott segnet, das ist Schutz. Durch Menschen, die sagen, weil ich meinen Leiter liebe, deswegen gehe ich zu ihm und sage, was du da sagst, was du da lehrst, was du da tust, wie du dich benimmst, ist nicht recht. Weil ich ihn liebe, gehe ich hin. Ja, ich weiß, das sagt das Wort und das soll ich tun, aber ich habe Angst. Oh ja, wenn du Angst hast, dann gilt das Wort nicht für dich, dann brauchst du das nicht zu tun. Ist das so? Wir denken manchmal, Angst ist die für alle nachvollziehbare Entschuldigung. Wir sind ja jetzt beurlaubt vom Gehorsam, weil wir haben ja Angst. Hallo? Das ist eine 30-Zone, du bist knapp in der Zeit und du hast einen Termin und du hast Angst, den Termin zu verpassen. Und du fährst mit 80 durch die 30-Zone, wirst geblitzt, stehst vorm Verkehrsrichter und sagst, was haben Sie zu Ihrer Verteidigung zu sagen? Warum haben Sie das 30-Schild ignoriert und stattdessen fast dreimal so viel Gas gegeben und sind 80 gefahren? Ja, ich hatte Angst, ich schaffe meinen Termin nicht. Ach so, das Motiv war Angst. Alles klar, Fall erledigt, gehen Sie nach Hause. Wenn man Angst hat und dann das Gebot übertritt, dann hat das keine Konsequenzen. Ist das so im Leben? Nee, das wissen wir alle, so ist das Leben nicht. Und dann kommen wir daher als kleine Mäuschen. Ja, ich weiß, was das Wort ist, aber ich hatte solche Angst. Dann überwinde deine Angst, steh auf und unterordne deine Angst und sag, ich tue, was das Wort sagt. Kostet es meinen Kopf, aber ich tue, was das Wort sagt. Hallo? Viele Gläubige trauen sich nicht, in einen Konflikt einzugreifen, im Geist der Sanftmut, im Geist der Wahrheit, weil sie Angst haben, es hat dann Konsequenzen für sie. Und sie denken, das ist ja akzeptabel, das ist verständlich. Angst ist keine akzeptable Ausrede. Jesus hat nie gehandelt aufgrund von Angst. Er hat nie gesagt, ich müsste jetzt das sagen, ich müsste das tun, ich müsste diesem Pharisäer Otterngezücht sagen, weil Gott mir gerade dieses Wort, der Vater im Himmel mir dieses Wort gegeben hat, Otterngezücht, Schlangenbrut. Aber das kann er nicht, das ist zu hart, das ist zu lieblos. Und wenn ich das mache, wird er vielleicht ärgerlich. Vielleicht spendet er da nicht mehr so viel. Oder er redet schlecht über mich, oder ich denke, ich bin ein schlechter Mensch. Hat Jesus so operiert? Nein. Er tat alles, was er den Vater tun sah. Wenn der Vater sagt, Otterngezücht, Schlangenbrut, dann ging Jesus hin und sagte, Otterngezücht, Schlangenbrut. Und wusste, es gibt Konflikte. Die Aussicht auf Konflikte hat Jesus' Handeln nicht beeinflusst. Möchtest du werden wie Jesus? Ja, so dann ist das dein Weg. Die Aussicht auf Konflikte wird dich nicht mehr bremsen. Herr, ich weiß, ich sollte was sagen, aber ich habe solche Angst. Diese Angst gebe ich keinen Raum. Hilf mir, gib mir Gnade. Ich danke dir. Und dann handelst du, als hättest du Gnade bekommen und könntest siegreich sein über die Angst. Und dann tust du, bevor die Angst sagt, dass du es nicht tun sollst. Und großer Lohn wird mit dir sein. Und wahrscheinlich Konflikt auch. Aber der Herr wird dich segnen. Der Herr ist mit dir. Wie viel Menschenfurcht und Kriechertum ist im Volke Gottes? Und wir gehen mit Konflikten nicht so um, wie die Bibel sagt, dass man mit Konflikten umgehen soll. Und dann wundern wir uns, wo der Heilige Geist bleibt. Dann wundern wir uns, wo die Einheit bleibt. Weil alles zerfällt in Parteiungen. Und wir haben Familienclans, die kämpfen gegeneinander. Wir haben Worship-Bands, die haben Krieg untereinander. Und lauter solche verrückten Geschichten. Ihr Lieben, das ist alles unecht. Das ist alles nicht das, was Gott wirklich haben will. Und wir wollen die Dinge anschauen, wie die Bibel sie anschaut. Und wir wollen diese Dinge raustun aus unserem Leben. Bevor wir freigesetzt werden vom Herrn zu dienen mit Ermahnung, lass uns zunächst einmal sicherstellen, wir haben eine demütige Gesinnung und wir sind bereit, Ermahnung anzuhören. Wer Ermahnung nicht bereit ist anzuhören, darf nicht andere ermahnen. Grundsätzlich nicht. Das erlauben wir eben nicht. Ermahnen darf nur, wer bereit ist, Ermahnung anzunehmen. So eine gute Testfrage, um den Stand einer Geistlichkeit zu messen, wäre zum Beispiel, einmal herauszufinden, sich zu erinnern oder den Heiligen Geist zu bitten, uns wieder zu erinnern, weil wir das gerne vergessen. Wie habe ich die letzten Male reagiert, wenn ich korrigiert wurde, wenn ich ermahnt wurde? Wie habe ich reagiert? Vielleicht sogar von Menschen, von denen ich denke, die dürfen mich nicht ermahnen. Ihr Männer, dürfen eure Ehefrauen euch ermahnen? Oder ist euer Unterordnungsverständnis, egal was ihr tut, die müssen schweigen? Dürfen eure Frauen euch ermahnen? Die sind eure Schwestern, Herren, die müssen euch ermahnen. Die müssen, die sind verpflichtet. Aber wenn Unterordnung bei dir bedeutet, bei mir zu Hause, keine Chance, die kriegt den Mund nicht auf, dafür sorge ich. Das ist Unterdrückung. Das hat nichts mit Liebe zu tun. Das ist die Herrschaftsweise des Teufels mitten in der Familie und in der Ehe. Hallo. Wenn die Frau berechtigten Grund hat, den Mann zu ermahnen, muss sie frei sein zu sagen. Im Geist der Sanftmut. Aber sie muss frei sein zu sprechen. Wenn ich sowas in Russland predige, das ist Irrlehre aus Amerika. So wird das von gesetzlichen Leuten, die das Wort nicht kennen, die den Herrn nicht kennen, wird das ausgelegt und interpretiert. Irrlehre aus Amerika. So, wir wollen belehrbar sein, wir wollen demütig sein, wir wollen ansprechbar sein. Es soll möglich sein für Menschen zu uns zu kommen und zu sagen, du horche mal, das und das habe ich gesehen, das und das sehe ich in deinem Leben, das und das, einfach, ich glaube, das ist nicht gut, denk darüber mal nach, bete darüber, frag den Herrn. Und wir wollen dankbar sein dass es solche Menschen gibt und die uns lieben. Wir wollen dankbar sein und sie nicht runtermachen oder in Gegenangriff übrigen. Das ist eine beliebte Art und Weise zu reagieren. Du kommst zu mir, willst mich ermahnen, wo du doch selber da und da und da und da lauter Fehler und Schwächen hast. Das ist eine ganz unfaire Methode. Das ist unter der Gürtellinie. Weil die Person kam, um mit dir zu sprechen über deinen Fehltritt. Und wenn sie im Geiste wird, sie sagen, du, wir können einen Termin ausmachen und dann kannst du mir sagen, wo du meinst, wo ich dann verkehrt bin. Aber jetzt im Moment ist das Thema das, was du dir geleistet hast. So kommen wir zurück zum Thema. Das ist eine hässliche Ablenkungsmethode, einfach auf Schwächen und Dinge hinzuweisen. Wobei ein Unterschied ist zwischen Schwäche und zwischen Sünde. Wenn ich weiß, ich soll barmherziger werden, ich soll sanftmütiger werden und ich strecke mich danach aus, da habe ich Defizite, aber ich wachse und ich bin in 2 Jahren weiter als heute. Ja? Aber ich habe die Gesinnung, ich kenne mein Problem und ich bete und ich nutze die Gelegenheiten, die Gott mir gibt, um zu üben und ich bin im Training. Ein solcher Mensch braucht keine Ermahnung. Er kennt seine Schwäche, er arbeitet dran, der Heilige Geist ist dran, er ist unterwegs, er ist heute besser als vor 2 Jahren und in 2 Jahren ist er besser als heute. Ein solcher Mensch, wo diese Willigkeit da ist, braucht keine Ermahnung. Ermahnung braucht jemand, der seine Fehler und Schwächen und Defizite leugnet, ignoriert, wegerklärt oder sogar daraus Positives macht. Ja? Sagt, nein Schatz, ich bin nicht geizig, ich bin sparsam. Ja? Besonders Männer haben diese Technik drauf, Sünde zu rationalisieren, Sünde wegzuerklären, für Sünde eine gute Erklärung irgendwie zu finden. Lasst uns bitten, dass wir unseren Mund halten können und dass wir die Ermahnung zu Herzen nehmen und dass wir demütig werden. Eine gute Schriftstelle zu diesem Thema, Sprüche Kapitel 5. Und die Lehre aus diesen Versen ist, wenn die Haltung der Belehrbarkeit fehlt, nützt die bloße Anwesenheit in der Gemeinde nichts. Wenn die Haltung der Belehrbarkeit fehlt, nützt das treue Besuchen der Versammlungen überhaupt gar nichts. Wir werden keine Fortschritte machen. Hör mal, was diese Person hier sagt. Wir wissen nicht, was genau in ihrem Leben gewesen ist, aber offensichtlich haarscharf an einer Totalkatastrophe vorbei. Kapitel 5, Vers 12. Du sagst, ach, wie konnte ich nur hassen die Zucht? Wie konnte mein Herz nur die Mahnung verschmähen, dass ich nicht gehorchte der Stimme all derer, die mich unterwiesen, dass ich mein Ohr meinen Lehrern nicht zuneigte? Das ist wahre Unterordnung, der Stimme zu gehorchen derer, die uns unterweisen. Unser Ohr unseren Lehrern zuneigen. Wie leicht hätte ich ganz ins Unglück geraten können, mitten in der Versammlung und in der Gemeinde. Person war in der Gemeinde, aber mit einer falschen Haltung. Wer sind die, mir was zu sagen? Die kennen ja mein Leben nicht, die kennen nicht meine Vergangenheit, die kennen meine Umstände nicht, die haben kein Recht, mir irgendetwas zu sagen. Zucht hassen. Zucht ist Disziplin, Korrektur, Ermahnung. Das alles beinhaltet das Wort Zucht. Das Wort Zucht ist im Buch der Sprüche ein Schlüsselbegriff. Zucht ist ein Schlüsselbegriff im Buch der Sprüche. Und schau die vielen Schriftstellen an über Zucht und was dort Gottes Wort sagt. Und es ist notwendig, dass wir Zucht positiv sehen. Dass wir sagen, das ist, was ich brauche. Disziplinierung, Korrektur, Ermahnung, Training, Unterweisung, das ist, was ich brauche. Von der Kanzel, von meinem Ehepartner, sogar manchmal von den Kindern, vom Hauskreisleiter, von meinen Geschwistern im Hauskreis, wie auch immer. Ich brauche Korrektur, ich brauche Unterweisung, ich brauche Feedback, ich brauche, dass Menschen mir etwas sagen. Ich brauche das und ich will das haben, weil ich weiß, das hilft mir, dass es besser wird mit mir. Es reicht nicht aus, das Ding gefühlsmäßig anzugehen. Ja, das fühlt sich nicht gut an, wenn ich ermahnt werde. Das verstehe ich sehr gut. Das verstehe ich gut, wenn meine Frau mit ernstem Gesicht sagt, wir müssen reden, setz dich hin. Und sie hat ein ernstes Gesicht. Das fühlt sich gar nicht gut an bei mir. Wirklich nicht. Das ist wie früher, wenn ich zum Direktor musste in der Schule. Das ist so ein Gefühl, Mann, was kommt jetzt? Das fühlt sich nicht gut an. Aber das ist nicht das Kriterium, ob es sich gut anfühlt. Die Frage ist, ist es gut? Wenn ich zum Zahnarzt gehe und er fängt da an zu bohren, das fühlt sich überhaupt nicht gut an. Aber es ist notwendig und ich gehe hin und wenn der mit seinem Job fertig ist, weißt du was? Ich gebe ihm die Hand und sage Danke. Aber das war alles andere als angenehm und ich bedanke mich, weil ich weiß, der kümmert sich um meine Zähne. Der sorgt dafür, dass ich lange Freude habe an meinen Zähnen. Der dient mir, der ist für mich. Der ist nicht mein Feind, nur weil es manchmal wehtut. So, Dinge, die wehtun, heißen noch lange nicht, sie kommen vom Feind. Wir dürfen nicht Dinge gefühlsmäßig beurteilen, sondern nach dem Wort. Und ermahnt zu werden, gibt es hier jemanden, der sagt, wow, das ist mein Lieblingsding. Boah, das war jedes Mal, ich genieße das. Das ist so wunderbar, das ist so belebend und erfrischend, wenn ich ermahnt werde. Immer mehr davon. Gibt es hier jemanden, der so tickt? Siehst du, keiner mag das. Das ist für uns alle irgendwie nicht so angenehm. Aber wir brauchen das. Und wir müssen da durchgehen. Amen. Danke. Wie konnte mein Herz nur die Mahnung verschmähen, dass ich nicht gehorchte der Stimme all derer, die mich unterwiesen, dass ich mein Ohr meinen Lehrern nicht zuneigte. Und wenn du das mal studierst im Neuen Testament, dann siehst du dieses Verantwortung füreinander und deswegen in das Leben sprechen und korrigieren, ermahnen, zurechtweisen, ist etwas, was ganz, ganz häufig erwähnt wird. Und das kennzeichnet christliche Gemeinschaft. Und das ist der Unterschied zwischen der Gemeinschaft von Christen und Gemeinschaft von Leuten am Stammtisch. Das ist der Unterschied. Wir übernehmen Verantwortung füreinander und aus Liebe, weil wir wollen, dass der Herr mehr verherrlicht wird und dass er auch sein Leben mehr genießen kann. Deswegen sprechen wir in sein Leben. Und Teil einer verbindlichen Gemeinde zu sein, heißt, ich bin bereit, von meiner Gemeinde, von Einzelnen, mir Ermahnung anzuhören und ernst zu nehmen, um mein Leben zu verändern. Ich erlaube, dass Menschen in mein Leben sprechen. Und wenn du in der Gemeinde bist und du hast diese Gesinnung nicht, dann musst du umkehren und sagen, ich bin ja mit einer völlig falschen Gesinnung in der Gemeinde und ich brauche die Gesinnung, die die Bibel mir beschreibt. Und dann wirst du wachsen. Und dann wirst du verändert werden. Und dann kommst du immer mehr hinein in das, was Gott wirklich für dich hat. Das ist der Weg. Verbindliche Gemeinschaft. Das ist ein Segen für uns. Das ist ein Schutz für uns. Es bewahrt uns vor Dummheiten. Es bewahrt uns vor diesen Ausbrüchen dieses gefährlichen Fleisches, das wir da in uns haben. Es schützt die Gemeinde. Und es bewahrt uns vor dieser ekelhaften, heimlichen Kooperation mit dem Feind, was die ganze Gemeinde lähmen würde. Das ist die Art und Weise, wie Gemeinde in den Segen kommt, wie sie in den Schutz kommt, wie sie in die Autorität kommt über den Feind. Leben im Licht, leben in Verantwortung, leben in transparenten Beziehungen, wo wir ehrlich sind, wo wir nicht irgendwelche krummen Dinge erzählen, sondern wo wir wahr sind, wo wir klar sind, wo wir nichts verheimlichen, wo wir nicht irgendwie hinterm Rücken reden und den nett anlächeln und wissen, gerade haben wir schlecht über ihn geredet. Wir wollen so etwas nicht haben, weil wo das ist, kommt kein Heiliger Geist. Er kommt nicht. Die Atmosphäre in der Gemeinde wird bestimmt durch deine Beziehung zum Herrn und durch deine Beziehung zu den Geschwistern. Das macht Atmosphäre aus. Und ich freue mich für diese offene Atmosphäre in dieser Gemeinde. So, warum predige ich das? Weil ich möchte, dass sie noch offener wird, noch ehrlicher wird, noch tiefer wird und dass es nie wieder zurückgeht in alte religiöse Geschichten, sondern dass es wirklich weitergeht. Das ist der Grund. Nicht, weil ich euch ermahne, weil ich sage, ihr seid total schlimm und hier laufen die Dinge total schief. Ich freue mich über das, was hier ist und ich genieße die Freiheit des Heiligen Geistes. Aber es gibt mehr, es geht tiefer, es geht höher, es gibt mehr von Gott. Die Herrlichkeit kann noch mehr zunehmen. Die Kraft Gottes kann wesentlich mehr tun, als was sie bis jetzt getan hat. Und das wünsche ich euch von ganzem Herzen. Und deswegen predige ich solche Sachen. Halleluja, seid gesegnet. Ich möchte beten für die Gemeinde. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für das, was du hier begonnen hast und was du in der kurzen Zeit schon getan hast. Und Vater, ich segne das, was du gesegnet hast. Ich segne diese Arbeit, ich segne die Leiterschaft, ich segne all das, was du hier begonnen hast zu tun, und möge es zunehmen, möge es tiefer werden, möge es klarer werden, reiner werden. Richte deine Ordnung auf, dass klar ist für jeden Einzelnen, das ist meine Gemeinde. Oder wenn es nicht deine Gemeinde ist, dann such deine Gemeinde. Aber bleib kein chronischer Gast. Herr, ich segne das Werk hier, ich segne dieses Werk. Komm du mit mehr, Herr. Oh, gib einen offenen Himmel hier und lass dich lagern hier in Macht, in Stärke, dass alle Herzen angerührt sind und fasziniert sind von dir und wissen, du bist wirklich hier und das ist kein Spiel. Und es kostet etwas, hier Heimlichkeiten zu haben. Und es wird sowieso offenbar werden, dass die Furcht Gottes zunimmt über dieser Gemeinde. Und dass es eine powervolle Gemeinde wird, die die Mächte der Finsternis, das Fürchten lehrt und in die Flucht schlägt. Und viele, viele Menschen das Heil finden durch ihre Worte, durch ihre Taten, durch Heilungen auf der Straße, durch Worte des Lebens zu Menschen in Alltagssituationen und viele, viele Menschen Begegnungen haben mit dir durch das, was du hier tust in der Gemeinde. Halleluja. Vater, mehr von deiner Herrlichkeit, mach du dir Raum und ich danke dir für diesen wunderbaren Beginn. Halleluja, so richte alle Augen auf dich und sag, ich bin verantwortlich für das Wohlergehen dieser Gemeinde. Ich habe Teil an dem, was hier passiert. Egal, ob ich ein No-Name bin oder ob ich in Leiterschaft bin, das spielt keine Rolle. Aber durch mich kommt die Gemeinde vorwärts, durch meine Sehnsucht, Gott mehr zu gefallen, kommt diese Gemeinde vorwärts. Und jeder Einzelne trägt Verantwortung für sein Leben, für das Leben der Geschwister, für die gesamte Gemeinde. Und so wächst der Bau und wird ein herrliches Haus, wo du wohnen kannst. Halleluja. Und dafür segne ich diese Gemeinde. Amen. 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 Halleluja. Halleluja. Seid gesegnet. Halleluja.